In der Mitte habt ihr es gut, da läuft der Ventilator. Hier vorne ist dafür die Menschendichte nicht ganz so hoch mit den 37 Grad um mich rum. Aber zwischendurch, ich bin froh, dass die Fenster offen sind. Ja, nebst dem Heiligen Geist ist frische Luft ja bekanntlich ganz arg wichtig bei einem Gottesdienst, dass man frisch bleibt und aufnahmefähig. Und das wünsche ich euch für das, was wir jetzt miteinander teilen werden. Wir befinden uns immer noch in der Predigtreihe über den Propheten Elia. Und wir haben schon manches über ihn entdeckt und gelernt und gestaunt. Was für ein Mann, den haut aber auch gar nichts um, kann man da denken. Feuer vom Himmel, Regen nach 3 Jahren Dürre. Und mit 850 feindlichen Priestern hat er sich angelegt und gewonnen. Der Mann scheint unbesiegbar. Denkste. Heute kommt ein Kapitel aus dem Leben dieses berühmten Propheten, das unbedingt dazugehört und uns etwas deutlich macht. Elia war ein Mensch wie wir. So schreibt Jakobus in seinem Brief, Kapitel 5. Elia war ein Mensch wie wir. Und er macht die Erfahrungen, die uns auch nur zu vertraut sind. Es läuft eben nicht alles rund in unserem Leben. Sehr glücklichen Stunden folgen oft dunkle Tage. Uns gelingt nicht alles, wir haben es nicht im Griff. Ganz persönlich, wie war deine letzte Woche? Hat alles geklappt? Manchmal bricht es über uns herein, oder? Und wir können uns manchmal gar nicht erklären, was da so alles passiert. Alles wird uns zu schwer, alles scheint uns niederzudrücken. Und bei Elia war es kein kleiner Alltagsunfall. Bei ihm stellte die Situation, die er jetzt erlebt, alles in Frage, was bisher passiert war. Lesen wir im ersten Buch Könige, Kapitel 19, die Verse 1 bis 3. Könnt ihr an mir vorbeisehen? Ich bin nicht durchsichtig, deshalb stehe ich ein bisschen auf die Seite. Ahab berichtete Isebel alles, was Elia getan hatte, vor allem, wie er die Propheten Baals mit dem Schwert getötet hatte. Da schickte Isebel einen Boten zu Elia, der ihm ausrichten sollte, die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesen Propheten angetan hast. Morgen um diese Zeit bist auch du ein toter Mann, das schwöre ich. Da packte Elia die Angst. Er rannte um sein Leben und floh bis nach Beersheba, ganz im Süden Judas. Dort ließ er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet hatte, zurück. Vater im Himmel, wenn wir heute über Elia weiterlernen und entdecken, dass er ein Mensch wie wir gewesen ist, dann wollen wir auch davon ihm lernen, wo es nicht von Sieg zu Sieg ging, sondern auch durch schwere Zeiten. Danke für alles, was du für uns bereithältst, gerade da. Amen. Wir können wirklich froh sein, dass dieses Kapitel eben auch in der Bibel steht. Elia war ein Mensch wie wir und er war nicht jeden Tag stark, nicht jeden Tag der strahlende Held. Er wusste, was Entmutigung ist. Er kannte abgrundtiefe Verzweiflung bis hin zur Depression. Er war so lange stark gewesen, hatte Gott geehrt durch sein Vertrauen. Aber jetzt kann er nicht mehr. Und typisch dabei ist ausgerechnet jetzt in der Stunde seines größten Triumphs, stürzt er ab in die Tiefen der Entmutigung und Verzweiflung. Vor Wochen hatten wir Andreas Herrmann hier zu Gast, der uns ein fantastisches Seminar zum Thema Gebet um Heilung gegeben hat und auch einen sehr anschauungsreichen Heilungsgottesdienst mit uns durchgeführt hat. Wir konnten viel lernen. Und er hat uns aber im Seminar auch gesagt, gerade wenn wir unsere größten Siege erleben, und für ihn bedeutet das sicher auch zu erleben, wie Gott durch ihn Wunder geschehen lässt, wie genau da hinten dran oft die größten Tiefen lauern und man so abhängig ist, abhängig bleibt. Elia, was war passiert? Auf dem Berg Karmel hat sich Gott eindrucksvoll auf die Seite Elias gestellt. Aber welchen Druck hat der Mann ausgehalten, den ganzen Tag über? Und dann der spannende Augenblick, Feuer fällt vom Himmel Oder fällt es nicht? War der vielleicht auch ein bisschen angespannt? Wir lesen das nur, aber wie muss das sein, wenn man da mittendrin steht? Und dann der Augenblick, wo es regnen sollte. 7-mal musste der Diener laufen, bevor sich die erste kleine handgroße Wolke zeigte. Was für eine Spannung. Vielleicht sogar Bauchschmerzen. Elia hat doch nicht da gesessen und Zeitung gelesen. Er hat den Kopf zwischen die Knie genommen und gebetet, gebetet wie nie zuvor in seinem Leben. Feuer fällt vom Himmel, der Regen auch und alles ist gut, oder? Nein, nicht alles ist gut. Für den König Ahab ist das alles furchtbar und kein Anlass, von seinen bösen Wegen umzukehren, leider. Für den König Ahab, der weint sich bei seiner Frau aus. Da sitzt er nun bei ihr. Isebel, stell dir vor, was der böse Elia mit unseren Priestern gemacht hatte. Ahab war ein Weichei, ein Mann ohne Rückgrat, abhängig von seiner Frau, dieser skrupellosen, herrschsüchtigen Königin, und die schlägt zu. Elia kommt auf die Todesliste. Most wanted, 100.000 Euro Belohnung, tot oder lebendig. Fangt mir den Elia ein. Sie lässt dem Propheten eine Botschaft zukommen. Die Götter sollen mich schwer bestrafen, wenn ich dir nicht heimzahle, was du diesen Propheten angetan hast. Morgen um diese Zeit bist auch du ein toter Mann, das schwöre ich. Morgen bist du tot. Ich habe mein Kilokommando auf dich angesetzt. Da könnte man doch ganz locker sagen, Gott ist doch der Schöpfer. Wo ist das Problem? Elia hat doch den Bach Krit überlebt. Er hat den Sohn der Witwe von den Toten auferweckt. Er hat 850 heidnische Propheten vernichtet. Er war ein demütiger und glaubensvoller Mann. Wo ist das Problem? Soll doch diese bösartige Frau rumzicken. Was kann ihm schon geschehen? Wo ist das Problem? Ihr Lieben, bitte denkt dran, Elia war ein Mensch wie wir. Wie du und ich. Auf einmal kann er nicht mehr. Dieser Punkt war jetzt erreicht. Kennt ihr das nicht auch? Augenblicke, wo die ganze gute Erfahrung mit Gott verblasst und uns der Moment, der Augenblick überwältigt. Lesen wir, was in Elia vor sich ging. 1. Könige 19, Vers 3 und 4. Da packte Elia die Angst. Er rannte um sein Leben und floh bis nach Beersheba, ganz im Süden Judas. Dort ließ er seinen Diener, der ihn bis dahin begleitet hatte, zurück. Allein wanderte er einen Tag lang weiter bis tief in die Wüste hinein. Zuletzt ließ er sich unter einen Ginsterstrauch fallen und wünschte, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr, stöhnte er, lass mich sterben. Irgendwann wird's mich ja sowieso treffen, wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt? Elia rennt um sein Leben. Er versteckt sich im äußersten Winkel des Landes. Er hat Angst. Todesangst. Unter einem Baum bricht er zusammen, erschöpft und zu Tode geängstigt. Und wir stehen daneben und fragen Elia, was ist denn los mit dir? Denk doch an die Raben. Denk an die Pfannkuchen. Denk an den kleinen Jungen, denk an das Feuer vom Himmel, denk an den Regen. Elia, was ist denn los? Es scheint vielen geistlichen Leitern ähnlich zu gehen. Vor kurzem war Vaterherzwochenende und Matthias Hoffmann hat gepredigt. Und er hat sehr ehrlich auch über den eigenen Burnout gesprochen, den er hatte als geistlicher Leiter. So viele Kollegen habe ich an dieser Stelle miterlebt. Da kommt es zu diesem Augenblick, wo einer in diesen dunklen Stunden mehr als einmal zu Gott sagt, Herr, ich kann nicht mehr. Nimm mich zu dir, ich will nicht mehr. Ich glaube, viele von uns kennen solche Augenblicke. Und vielleicht steckst du gerade drin oder du merkst, wie sich was zusammenbraut. Und die Frage ist doch, warum passiert sowas? Warum fürchtet Elia sich plötzlich? Warum bekommt die Drohung der Königin für ihn so ein Gewicht? Warum rennt er jetzt weg? Warum hat er solche Angst? Ich will versuchen, das zu erklären, obwohl das gar nicht so einfach ist. Die Gründe können so vielschichtig, so unterschiedlich sein, wie wir Menschen eben auch sind. Ein erster Punkt. Elia hatte nicht mehr die Kraft, seine Lage realistisch einzuschätzen. Eigentlich hatte sich gar nichts verändert. Die Bedrohung war nicht größer geworden. Eine Frau wollte ihn loswerden, aber was ist das schon im Vergleich zu 850 Priestern und zu einem König, der zornig ist? Wenn Elia halbwegs bei Kräften gewesen wäre, dann hätte er gesagt, Gott ist der Herr, wo ist das Problem? Nicht Gott will Elia töten, sondern ein heidnisches, keifendes Weib. Eine Frau ohne Gottesfurcht, völlig überdreht. Aber statt zu beten, statt Gott zu vertrauen, rennt Elia weg. Er ist ausgebrannt. Er hat das, was wir in unseren Tagen einen Burnout nennen. Nichts, aber auch gar nichts geht mehr. An solchen Tagen sehen wir die Dinge nicht wirklich, nicht real. Wir sehen sie durch die Brille unserer ausgebrannten Seele und die braucht dann vor allem eins: Ruhe. Warum passiert das dem Elia? Halten wir zweitens fest, Elia war allein. Solche Zeiten dürfen wir nicht allein durchstehen. Wir brauchen Hilfe. Ein Freund an unserer Seite, liebe Menschen, die uns verstehen und tragen, die für uns beten und uns Mut zusprechen. Es ist keine Schande, für sich beten zu lassen. Im Gegenteil, was für ein Segen. Elia war allein und seine ganze Stärke fällt in sich zusammen. Er braucht nichts dringender als seelsorgerlichen Beistand. Aber stattdessen rennt er weg, verzieht sich, will bloß noch sterben unter einem Baum in der Wüste. Menschen in solcher Not kommen nicht mehr zur Gemeinde, ziehen sich zurück, hadern mit sich, mit den Menschen und sogar mit Gott. Mach das so nicht. Such dir Hilfe. Lass für dich beten. Elia kann nicht mehr. Und ein weiterer Grund, das ist der dritte Punkt. Er litt unter den Nachwirkungen eines großen Sieges. Wisst ihr, wer Kalevi Lehtinen war? Also wir haben jetzt wieder Olympiade vor uns, ja. War auch ein Sportler, der Kalevi Lehtinen. Er war lange Zeit der europäische Leiter von Campus für Christus. In seiner Studentenzeit war er finnischer Meister im 10.000 Meter Lauf. Er hat darüber berichtet und gesagt, als ich da im Stadion von Helsinki auf dem Treppchen stand, hatte ich alles erreicht und fühlte mich doch so leer wie nie zuvor. Er hatte alles erreicht, aber dabei auch alle Energie und emotionale Kraft verbraucht. Sein Akku war leer, sein Brunnen ausgetrocknet. Wir sollten nie vergessen, dass mit aller Begabung, jeder geistlichen Gabe und Beauftragung auch eine Verantwortung verbunden ist, die uns verzehrt. Wir können nicht so nebenher prophetisch sein, so nebenher mal einen Kranken heilen, so nebenher Wunder tun. Es wird uns, wenn es echt ist, verzehren. Habe ich schon manches Mal erlebt, wenn ich gedacht habe, heute habe ich eine gute Predigt gehalten, heute ist irgendwas gut gelungen, man hat sich reingegeben. Aber das hat auch Kraft gelassen. Kennst du das? Achte mal drauf, nach ganz besonderen Zeiten, ganz besonderen Erlebnissen ist es unheimlich schwer, mit dem normalen Alltag klarzukommen. Da ist so eine Spanne, so ein Kontrast. Und das beobachten wir auch in der Gemeinde. Menschen, die gestern noch mit Hingabe Gott gedient haben, werden morgen zu Statisten und beobachten nur. Sie sind müde geworden, ausgebrannt. Zu lange haben sie gekämpft, siegreich gekämpft, Großes erlebt, aber jetzt geht es einfach nicht mehr. Ruhe ist angesagt und es gibt Hilfe. In In der Überschrift steht, wenn Gott uns in die Tiefe führt, Klammer auf 1, da kommt noch eine Klammer auf 2 in 3 Wochen. Da möchte ich mit euch nochmal drüber nachdenken, wie Gottes Hilfe konkret aussieht. Elia hatte so viel erlebt, aber jetzt kann er nicht mehr. Er kämpft nicht mehr. Er wird von einer verhängnisvollen Strömung erfasst und aufs Meer hinausgetragen. Er kann seine Lage nicht mehr realistisch einschätzen. Er ist allein. Er fällt nach all den Geschichten innerlich in so ein emotionales Loch. Er ist so, und daraus ergibt sich dann der vierte Punkt. Er ist körperlich erschöpft und seelisch ausgelaugt. Haben wir eine Ahnung, was ihn diese Jahre gekostet haben? Die Zeit der Dürre, Monate in der Einsamkeit, die Zeit in Zarpat, der Kampf mit diesen Priestern? Und die ganze Zeit über das Warten auf andere Zeiten, jahrelang. Irgendwann ist Schluss. Wenn wir uns nicht Zeiten der Ruhe und Entspannung gönnen, gehen wir kaputt. Einer der bekanntesten Prediger der neueren Kirchengeschichte war Charles Spurgeon. Sonntag für Sonntag hat der vor Tausenden von Menschen gepredigt. Bis heute kann man seine Predigten lesen und davon lernen. Unzählige Menschen sind durch ihn zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Und seine Gemeinde in London war für die damalige Zeit die bekannteste. In späteren Jahren ist Spurgeon von vielen Menschen angegriffen worden. Die Zeitung hat sich über ihn lustig gemacht, Kollegen haben ihn verleumdet. Und darüber wurde er depressiv. Oft wollte er morgens gar nicht aufstehen. Seine Frau klebte ihm über sein Bett aufmunternde Bibelverse, die ihm helfen sollten, den Tag zu beginnen. So ging es Elia. Er war kaputt, ausgebrannt, nichts geht mehr. Und schließlich gibt es noch einen fünften Grund, warum das alles passiert ist. Er saß dann in der Falle des Selbstmitleids. Uff. Selbstmitleidsparty. Das ist eine grausame Falle. Selbstmitleid übertreibt schamlos und verhängnisvoll. Da lesen wir im Bibeltext, zuletzt ließ er sich unter einen Ginsterstrauch fallen und wünschte, tot zu sein. Herr, ich kann nicht mehr, stöhnte er. Lass mich sterben. Irgendwann wird's mich sowieso treffen, wie meine Vorfahren. Warum nicht jetzt? Luther hat da übersetzt, es ist genug. So nimm nun, Herr, meine Seele. Ich bin nicht besser als meine Väter. Als Gott ihn wenig später zur Rede stellt, da schwingt bei Elia die ganze Verzweiflung mit. Ach Herr, du großer und allmächtiger Gott, mit welchem Eifer habe ich versucht, die Israeliten zu dir zurückzubringen, denn sie haben den Bund mit dir gebrochen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten ermordet. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein, und nun trachten sie auch mir nach dem Leben. Nur ich bin übrig geblieben, ich allein. Das stimmt aber nicht. Nur das hat Elia verdrängt. Mehr als 500 weitere Priester waren gerettet worden und hatten sich versteckt. Aber das konnte Elia nicht sehen. Er war so sehr gefangen jetzt in seiner Angst und Niedergeschlagenheit. Wie gut, dass dieses Kapitel in der Bibel steht. Elia war ein Mensch wie wir. Wie du und ich. Und er erfährt Hilfe. Wie gesagt, Sonntag in 3 Wochen nehme ich mir da mehr Zeit, um mit euch darüber nachzudenken, wie diese Hilfe aussieht. Du kannst bis dahin warten. In 3 Wochen gibt es dann nochmal eine Erklärung dazu. Aber vielleicht ist heute Morgen so eine Stunde Gottes für dich da, in deiner Not. Und dann ist einfach das Angebot real hier am Ende des Gottesdienstes. Du darfst einfach kommen, da stehen Beter bereit, um in deine Situation hineinzubeten und zu segnen. Segnen ist Gott, kennzeichnet dich, er handelt an dir, er sagt Ja zu dir. Und da muss es dir nicht mal so schlecht gehen, wie es dem Elia ging. Und es ist doch viel besser, die Hilfe Gottes rechtzeitig zu suchen. Und dazu bist du eingeladen. Amen.
Dankeschön für die Einladung. Ich darf noch die Einladung zum Kirchenkaffee aussprechen und bitte euch jetzt aufzustehen zum Segen. Gott sei dein Begleiter, der dir das geben möge, was du zum Leben brauchst. Wärme, Geborgenheit und Liebe, Freiheit und Licht. Und das Vertrauen zu ihm, zu deinen Mitmenschen und zu dir selbst. So segne dich der gütige Gott, unser Vater. Amen.